Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr, bekannte Gesichter wieder zu sehen. Ist schon lange her, 3 Monate, okay, ist jetzt vielleicht nicht so lange, aber es ist doch sehr schön, immer wieder mit bibeltreuen Geschwistern zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern. Ja, das heutige Thema, ein sehr wichtiges Thema, dreht sich um die neuen Bibelübersetzungen. Die neuen Bibelübersetzungen, sollte ich vielleicht sagen, die neuen teuflischen Bibelübersetzungen, ja. Deswegen der Titel der heutigen Predigt, neue teuflische Bibelübersetzungen. Jetzt hört sich das natürlich ziemlich hart an, oder? Ich meine, das Wort Bibel mit dem Wort Teufel in einem Satz zu hören, ist vielleicht nicht gerade sehr angenehm für die Ohren von einigen Menschen hier in diesem Lande. Aber ich mache das auch ganz bewusst, weil heutzutage ist es nun mal so, dass Menschen sich anmaßen, mit dem Wort Gottes zu spielen. Und ihr eigenes Süppchen zu kochen. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, falls jemand nicht weiß, was ich damit meine, heutzutage gibt es fast jedes Jahr, jedes zweite Jahr oder jedes dritte Jahr, gefühlt, ich sage immer jedes Jahr, irgendwelche neuen falschen Übersetzungen aus der Bibel. Und heutzutage ist es so, dass man nicht mehr die Sprachen lernt aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, Althebräisch, Altgriechisch, und dann die Bibel erst übersetzt. Ja. Ist ja viel zu anstrengend für die Menschen heutzutage. Wir sind sehr lockere Menschen. Faulheit ist heutzutage 100%. Ja, den Weg des minimalsten Widerstandes geht man ja. Heutzutage kauft man sich eine Bibelsoftware. BibleWorks zum Beispiel, die ist, glaube ich, ausgelaufen. Es gibt jetzt eine neue Bibelsoftware, die heißt Logos. Und da drinnen schaut man sich dann an, wie die Worte übersetzt werden ins Griechische oder Hebräische, ins Deutsche sozusagen. Und dann sucht man sich einfach aus, okay, dieses Wort gefällt mir eigentlich besser als für das andere Wort. Nicht, dass derjenige Griechisch oder Hebräisch gelernt hätte, um die Bibel zu übersetzen, nein, sondern sie arbeiten mit Bibelsoftware, wo es schon fertige Übersetzungsmöglichkeiten gibt und man sucht sich einfach die Übersetzung aus, die einem passt. Okay? Deswegen sage ich, Menschen maßen sich heute an, mit dem Wort Gottes zu spielen. Wir haben heute gelesen aus Jeremia über den König Joachim, der von Gott gewarnt wurde, ja, zur Umkehr, dass er das Volk zur Umkehr bringt, weil das Volk in Sünde gelebt hat. Und Ziel war es eben, dass Israel umkehrt von der Sünde und Gott schickt ihm den Jeremia, dass er ihm warnt, er schickt ihm das Wort Gottes aufgeschrieben auf einer Rolle und wir haben alle die Reaktion des Königs gesehen. Nicht, dass er sich gedemütigt hätte, nein, sondern er wird dann die Rolle nehmen, sie zerstückeln und ins Feuer werfen. Ja, so wichtig ist ihm Gottes Wort. Und dann tadelt ihn Gott und sagt in Jeremia 36, Vers 29, und über Joachim, den König von Juda, sage ich, so spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt, indem du sprachst, warum hast du hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertilgen wird. Und wisst ihr was, liebe Geschwister, die heutigen Theologen, die sogenannten Theologen, meistens falsche Propheten auch genannt, diese stellen sich genau dieselbe Frage. Wieso hat Gott es so geschrieben? Wieso kann es nicht was anderes bedeuten? Wieso wollte Gott, dass das gerade so in der Bibel steht? Und so drehen sie sich dann ihr eigenes Süppchen und übersetzen falsche Wörter aus dem Griechischen, Hebräischen ins Deutsche, beziehungsweise sie lassen einfach gesamte Verse aus. Sie lassen ganze 17 Verse im Neuen Testament lassen sie einfach aus. Sie übersetzen es gar nicht. Ja? Und diese christlichen Theologen, sie haben sich wahrscheinlich auch die Frage gestellt, wie der König Joachim, nicht? Eben, wieso hast du das geschrieben? Gefällt mir nicht. Es gibt andere Handschriften, ja, die gefallen mir besser und ich nehme einfach diesen Vers hinein. Und die neueste Bibelübersetzung des 21. Jahrhunderts in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, vielleicht gibt es eh schon heute eine neue, vielleicht ist heute in der Früh noch eine neue erschienen, ich weiß es nicht, die Basisbibel, ja, die sogenannte Basisbibel. Und eine weitere, die sozusagen Konkurrenz macht, ist die sogenannte die Gute Nachricht Bibel, okay, GNB oder BB GNB. Nicht? Und man muss sich das ja so vorstellen, wie, was machen heute Neubekehrte Christen, die eine Bibel haben wollen? Die gehen in einen Bibelshop vielleicht, schauen, was es dort für Bibelausgaben gibt, Okay, Basisbibel, schaut gut aus, ja, ist ein Kreuz drauf, es ist blau, schaut fancy aus, ja, nehme ich mit, kaufe ich. Und dann lesen Sie in dieser Bibel oder Sie fragen vielleicht um Rat, welche Bibel soll ich kaufen? Und der Verkäufer sagt, wir haben die neueste, beste Bibel bekommen und das ist die Basisbibel. Dort steht sie, schauen Sie, wie schön sie ist, nicht? Voll beworben und der will eigentlich nur sein Geschäft machen damit. Okay, der Neubekehrte denkt sich vielleicht, ja, wird schon so sein, das ist ein Bibelgeschäft. Ich kaufe einfach diese neueste Bibel, die Basisbibel oder die Gute-Nachricht-Bibel oder sonst etwas. Ja. Aber er hat keine Ahnung, dass diese Bibel eigentlich vollkommen verdorben ist und voller Fehler ist. Wie ich schon gesagt habe, bis zu 17 Verse fehlen komplett. Jetzt wirst du mich fragen, welche Verse sind das? Matthäus 23, 14, Matthäus 17, 21, Matthäus 18, 11, Markus 7, 16, Markus 9, 44, Markus 9, 46, Markus 11, 26, Markus 15, 28, Lukas 17, 36, Johannes 5, 4, Apostelgeschichte 8, 37, Apostelgeschichte 15, 34 und so weiter und so fort. Also, drei schaffe ich noch. Apostelgeschichte 24, 7, Apostelgeschichte 28, 29, Römer 16, 24, 1. Johannes 5, 7. 17 Verse fehlen komplett in diesen neuen Bibelübersetzungen. Und nicht nur in der Basisbibel fehlen diese Verse. Die fehlen auch in der Luther 84, die fehlen auch in der Zürcher 31, sie fehlen in der Elberfelder Brockhaus in der Einheitsübersetzung, Gute Nachricht Bibel, Hoffnung für alle in der NGÜ, also in fast 95% der Bibeln, die man heute kaufen kann, egal sei es online oder im Shop vor Ort, haben diese Fehler drinnen, dass zumindest einmal 17 Verse fehlen, die ich gerade aufgezählt habe. Einige sagen, okay, wir sind ein bisschen konservativer, wir mischen ein wenig. Ja, ein paar Verse nehmen wir schon mit, weil sonst schaut das komisch aus und wir schreiben einfach in der Fußzeile dazu, diese Verse sind eigentlich in den ältesten Handschriften gar nicht vorhanden. Na super, okay, das heißt, der Leser liest dann das Wort Gottes und beim Vers gibt es eine Fußzeile, wo er dann runterschaut und sagt, hey, das steht vielleicht nicht in den ältesten Handschriften. Ist das Gottes Wort? Ist das überhaupt da drinnen? Also, meine Frage lautet die, bestärkt das die Menschen, die Christen in ihrem Glauben, wenn Gottes Wort in der Fußzeile in Zweifel gezogen wird? Oder schwächt es eigentlich ihren Glauben in Gottes Wort? Natürlich schwächt es doch den Glauben in Gottes Wort. Weil wenn ich dann auf jeder gefühlt jeder zweiten Seite stehen habe, unten der Fußzeile, andere Handschriften fügen hinzu oder andere Handschriften haben diese Verse nicht, dann ist es eigentlich nicht wirklich förderlich für meinen Glauben, weil dann komme ich eigentlich in diese Teufelsküche hinein, wo dann die Muslime auf einmal Recht bekommen und sagen, hey, euer Wort Gottes ist eigentlich verfälscht und es ist viel Verse und dies und das. Und dann wird das bestärkt und dann kommt er vielleicht auf Abwege und geht dann in die Welt. Okay? Lebt dann ein fleischliches Leben, ja, ist verunsichert in seinem Glauben, braucht dann wieder Ermutigung von wahren Christen, die ihm sagen, nein, das sind eigentlich falsche Bibeln. Schmeiß diese falschen Bibeln weg und kauf dir eine richtige Bibel, damit er wieder auf die Bahn kommt. Und so nebenbei gesagt, ja, diese Verse sind nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt heutzutage bis zu 8000 und mehr, ich sage immer bis zu, weil es gibt immer wieder neuere Studien dazu, bis zu 8000 und mehr Unterschiede zwischen dem griechischen Neuen Testament von Nestle Aland, was das ist, ich komme gleich dazu, und zwischen dem traditionellen Text, dem Textus Receptus. Und zwar, meine Referenz dazu ist eben, da gibt es einen, der das studiert hat, diese ganzen Unterschiede gesucht hat, habe ich jetzt nicht gemacht, gebe ich zu, ja, aber einige haben das schon gemacht. Und da gibt es ein Buch, das heißt Differences Between the New Testament Greek Words of the King James Bible and the Modern Versions. Das kann sich ja jeder kaufen und überprüfen, ob das eigentlich wirklich der Wahrheit entspricht. Und es entspricht leider der Wahrheit. Das bedeutet, diese 17 Verse sind schon schlimm genug, dass sie fehlen, aber es ist nur die Spitze des Eisberges. Abgesehen davon, von den ganzen inhaltlichen Fehlern dieser neuen Übersetzungen. Aber da kommen wir noch dazu zu sprechen. Eine Frage aber, die sich jeder Christ stellen sollte, ist folgende. Wieso fehlen eigentlich so viele Verse in diesen neuen Bibeln, beziehungsweise in den Handschriften, diesen alten, guten Handschriften, auf die diese Bibeln aufgebaut sind? Ist es nicht dieselbe Bibel? Ist es nicht nur eine Bibel? Ja? Und ich möchte jetzt nicht zu tief in die Materie gehen, aber prinzipiell ist es so. Also es gibt grob gesagt zwei unterschiedliche griechische Textgrundlagen. Okay? Das bedeutet, es gibt zwei unterschiedliche griechische Neue Testamente, zusammengefasst, ja, salopp gesagt. Die erste ist unter dem Namen Textus Receptus bekannt. Okay? Das ist der Text, der traditionell ist. Dieser Text wurde bis vor etwa 100 Jahren in allen Bibelübersetzungen verwendet. auch in der lateinischen Übersetzung von vor 7, 6, 8, 9, 1000 Jahren und so weiter, ist derselbe Text. Das ist der traditionelle Text, den auch wir verwenden in dieser Kirche, weil wir glauben, dass das der wahre Bibeltext ist, weil da alle Verse vorhanden sind, weil da die Fehler auch nicht drin sind, auf die ich dann später kommen werde. Und die zweite Sparte ist für uns Deutschsprachigen bekannt unter dem Nestle-Alland-Text. Das ist der sogenannte bibelkritische Text. Das heißt, man hat damals, vor etwa 100 Jahren, irgendwelche Handschriften gefunden, die sehr alt sind, sehr viel älter, die wir bis jetzt gehabt hatten, bis vor 100 Jahren, und gesagt, naja, wir haben das jetzt entdeckt, diese Handschriften, und die sind älter. Das heißt, alle anderen Handschriften sind falsch, aber diese ganz alten Handschriften, die nehmen wir her, weil sie sind ja viel älter. Und wenn sie älter sind, bedeutet das ja eigentlich, dass sie echter sind, dass sie näher zum Original sind. Okay, also nochmal zusammengefasst, wir haben diese zwei Sparten, wir haben den traditionellen Text, der immer schon verwendet wurde, und wir haben diese neuen Handschriften, die gefunden wurden vor 100 Jahren, circa, noch vorher eigentlich, und diese sind ein wenig älter als diese Handschriften. Und deswegen ist das Argument, wir gehen mit den ältesten Handschriften, weil sie einfach näher zum Original sind. Das ist das Argument. Ich muss ganz ehrlich sagen, was für ein dummes Argument. Weil nur weil dieser Text älter ist, heißt das dann, dass der Inhalt nichts mehr zählt? Ist dann der Inhalt egal? Weißt du, was ist, wenn hier ein vollkommener Blödsinn drinstehen würde? Und es würde drinstehen, Lukas-Evangelium, und dann steht Schabaraba irgendwas. Ja? Heißt das dann, dass diese Handschriften besser sind, nur weil sie älter sind, wenn da ein Blödsinn drinsteht? Das ist ein dummes Argument. Beziehungsweise vielleicht sollte ich fragen, und auf diese Frage haben die meisten eigentlich keine Antwort, und ich empfehle euch das, dass ihr auch diese Frage verwendet, wenn ihr in solche Diskussionen hineinkommen solltet. Wie viel darf denn eigentlich von diesen alten Handschriften fehlen, ja, oder anders sein, damit sie immer noch besser sind? Das ist einmal die Frage, die ich stelle. Diese Frage schockiert einige Menschen, wenn ich sie ihnen stelle. Ja, vor allem Pastoren, wenn sie dann den bibelkritischen Text verwenden, und ich stelle dann die Frage, wie viele Worte Gottes dürfen eigentlich fehlen von diesen alten Handschriften, damit sie immer noch Gottes Wort sind? Ja. Weil damit rechnen sie eigentlich nicht. Weil sie rechnen damit, ja, okay, was die neuesten theologischen Studien sagen, das sind die besten Handschriften und das ist ja eh nicht viel anders und so weiter und so fort. Okay? Und das ist eben dieses tödliche Argument von Nestle-Alland. Erinnerung, das sind diese ältesten Handschriften, diese besseren angeblich, dieser Nestle-Alland-Text. Das tödliche Argument von ihnen ist folgendes und von ihren Handlangern genauso. Sie sagen, naja, es sind ja nur 90%, es sind 90% des Textes gleich. Ja? Also kann man schon davon ausgehen, dass das Alter der Handschrift entscheidender ist als der Inhalt der Handschrift. Das ist ihr Argument. Das heißt, solange nur 10% sich fein unterscheiden, ist es nur wichtig, wie alt die Handschriften sind. Das ist ihr Argument. Sie schauen eher auf das Alter als auf den Inhalt und sagen, okay, bis zu 10% ist vielleicht unterschiedlich, aber 10% ist jetzt nicht die große Mehrheit. Wir können schon sagen, trotzdem ist dann das Alter der Handschrift wichtiger als diese 10%, die dann abweichen. Was für Vollidioten. Also der Inhalt ist doch, egal wie viel Prozent fehlt, ist doch wichtiger, ja, als das Alter der Handschrift, weil das ist Gottes Wort. Jedes Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht, jedes Wort, das er uns gegeben hat in den traditionellen Handschriften, ist wichtig. Ob es jetzt 1%, 2%, 3%, 10% bis zu 100%, na 100%, ich meine, dann kannst du es eh wegschmeißen, weil wenn du 100% Unterschied hast, dann ist es dann, vielleicht kommen sie dann drauf, ja, stimmt eigentlich, da ist ja nichts mehr gleich mit den anderen Handschriften. Und dann kommen sie erst drauf, ja, so schaut das irgendwie aus, wenn ich mit diesen Leuten rede. Liebe Geschwister, wir nehmen doch nicht auf einmal von heute auf morgen die Gesetze des Hammurabi, nur weil sie 2000 Jahre älter sind als das Neue Testament her und sagen, das ist die Bibel. Sie sind zu alt, viel älter, nicht? Viel genauer. Ja, aber das ist nicht, dass sie Gottes Wort sind, nur weil sie 2000 Jahre älter sind. Seht ihr, wohin die Reise geht? Weil das ist nämlich, das ist es, das ist das Ziel, dass diese alten Handschriften die traditionellen Handschriften verdrängen und zur Regel werden. Das ist das Ziel, damit sie in 20 Jahren später dann neue Handschriften finden können und ausgraben können, wo dann wieder 10% mehr fehlen. Okay? Und in 10 Jahren steht dann in allen Bibeln, und Gott schuf sie männlich und weiblich, aber mit einer Fußzeile. Und in der Fußzeile steht dann, aufpassen, die ältesten Handschriften schreiben männlich und männlich. Das kommt auf uns zu. Das kommt auf uns zu. Sie werden Handschriften wahrscheinlich finden, wo dann drinnen steht, Gott schuf sie männlich und weiblich, aber in einer Klammer steht, aber auch männlich und männlich. Ja. Und das schreiben sie dann in der Fußzeile hinzu. Das ist die Rechtfertigung dann, dass Gottes Wort auch das hier erlaubt. Und in 50 Jahren steht dann tatsächlich nicht mehr das Ganze in der Fußzeile, dann steht tatsächlich nur noch männlich und männlich. Und es ist vollkommen normal. Die Menschen haben es nicht gemerkt. Es ist ein schleichender Prozess. Jedes Jahr 10% mehr, jede 50 Jahre von mir aus 20% mehr. Sie werden irgendwann neue Handschriften finden, wo noch mehr fehlt. Ja? Nun, wir müssen uns bewusst sein, deshalb, weil es so wichtig ist, dass das Wort Gottes eigentlich nie verloren war. Okay, der Herr Jesus selber sagt in Matthäus 5, 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, das ist die Garantie, die Jesus gibt, dass sein Wort, sein Gesetz, damals noch das Alte Testament, aber für uns heute auch das Neue Testament, dass es nicht vergehen wird, sondern dass bis Himmel und Erde vergangen sind, wird es bestehen. Und bis alles erfüllt ist, was da drin steht. Das heißt, wenn das Wort Gottes sozusagen 2000 Jahre, beziehungsweise 1900, okay, verloren gewesen war und erst vor 100 Jahren entdeckt worden wäre, wieso hat dann Gott den Aposteln überhaupt angeordnet, diese zu schreiben, diese ganzen Briefe? Wenn Gottes Plan sowieso war, okay, Apostel schreibt jetzt das Wort Gottes, aber ich verstecke es dann für 2000 Jahre, damit sie dann was Neues finden. Wieso sollen sie dann überhaupt schreiben? Dann hätte Gott vor 100 Jahren einen Propheten schicken sollen, damit wir gleich die Handschriften haben, die wichtig sind. Okay, also auch das beweist schon, dass es dieses Argument nur Dummheit bezeugt. Schreibt die Handschriften sozusagen, vergrabt sie, damit sie in 2000 Jahren entdeckt werden. Das ist die Logik dieser Bibelkritiker. Und ich möchte nochmal dieses Argument des Königs Joachim hernehmen, der gesagt hat, warum hast du geschrieben, dass der König, also Gott sagt ihm, warum hast du hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertilgen wird? Das heißt, der König beschwert sich und sagt, ja, ich hab's verbrannt, weil warum hast du überhaupt geschrieben, dass der König von Babel kommen wird und diese Stadt verbrennen wird mit Feuer? Das gefällt mir nicht. Warum hat Gott das gesagt? Ja? Warum hat Gott das in seinem Wort geschrieben? Mir gefällt nicht, was hier steht. Besser wäre, wenn Gott es anders gesagt hätte. Besser wäre, wenn Gott es so gesagt hätte, wie ich es möchte. Und das ist, liebe Geschwister, ein Zeichen von Rebellion, das Nicht-Respektieren von Gottes Wort. Nur weil der König sich ein besseres Wort erwartet hätte, vielleicht ein älteres, vielleicht ein genaueres, ja? Weiß nicht, was er da wollte. Vielleicht kommst doch du auf solche dumme Gedanken. Es kann auch sein, dass wir mal in unserem christlichen Leben denken, hätte Gott das nur anders geschrieben. Ja, das ist ein dummer Gedanke eigentlich. Müssen wir eigentlich verwerfen, solche Gedanken, ja, als Christen. Wieso hat Gott das verboten? Ja? Oder wieso hat Gott nicht jenes so gemacht, wie ich es mir vorgestellt hätte und so weiter in seinem Wort? Wenn du solche Gedanken hast, dann verwerfe sie, lass nicht zu, dass dein Herz überheblich wird und gegen Gott rebelliert, nur weil da etwas drinnen steht, was vielleicht deine persönliche Sünde angesprochen hat. Okay? Oder dich konfrontiert hat in einer anderen Weise, oder weil du es vielleicht anders vorgestellt hast, was da drin steht. Ich möchte jetzt zum Hauptteil kommen, und das sind eben diese fehlenden Verse und die inhaltlichen Fehler, weil jetzt gehen wir in die Materie hinein. Also, wieso ist das wichtig für uns Christen, das zu wissen? Wieso ist das wichtig, uns damit zu beschäftigen? Weil ja irgendwer daherkommen kann und uns erklären kann, was Gottes Wort ist. Weil ja irgendwer uns auf der Straße vielleicht beim Sehen gewinnen uns erklären kann, nein, ich habe die falsche Bibel, schaut, ich habe eine bessere Bibel. Na, wie wollen wir dann darauf reagieren? Wie wollen wir dann das prüfen können? Ja, prüfet alles, das Gute behaltet, sagt der Paulus. Wie wollen wir das prüfen können, wenn wir nicht verstanden haben, was das Problem ist mit diesen neuen Übersetzungen? Und deswegen braucht es diese Predigt. Schlagen wir gemeinsam 1. Johannesbrief auf, 1. Johannes Kapitel 5. Erste Johannes Kapitel 5, Vers 7, das ist ein Vers, der in 99% der heutigen Bibeln fehlt. Kein Wunder eigentlich, weil schauen wir mal, was da drin steht. 1. Johannes 5, 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Und dann wundern wir uns, wieso dieser Vers fehlt. Weil die Trinität Gottes steht da drinnen. Die Trinität, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eigentlich ein Gott sind. Nicht eine Person, aber ein Gott sind. Einigen gefällt das nicht. Einige würden zum Beispiel eine Schlachter 2000 genau deshalb nicht kaufen, weil dieser Vers drinnen steht und nicht ausgelöscht wurde. Weil sie eben nicht an die Trinität glauben. Ja? Da gibt es einige Gruppierungen. Zum Beispiel die messianischen Juden. Messianische Juden sagen, nicht alle, aber viele von ihnen sagen, Jesus ist zwar der Sohn Gottes, aber Jesus ist nicht Gott. Die würden dann vielleicht eine Schlachter 2000 kaufen, 1. Johannes 5, 7 vorfinden und sagen, das kann doch gar nicht stimmen. Und dann recherchieren sie ein wenig, so, ich habe eine falsche Bibel. Blöderweise haben sie dann auch die 16 anderen Versen auch verloren, wenn sie dann die neue Bibel kaufen. Woher wissen wir jetzt, ob dieser Vers in der Bibel steht? Erstens einmal, er widerspricht nicht dem gesamten Wort Gottes. Punkt Nummer eins, die Trinität gibt es auch an anderen Stellen. Punkt Nummer zwei, wenn ich diesen Vers höre, dann stimmt er eigentlich mit dem Zeugnis überein, das uns der Heilige Geist gibt. Okay, also mehr brauchen wir eigentlich nicht. Aber für die Hardliner, die es immer genau haben wollen, denen stopfen wir auch das Maul. Im zweiten Jahrhundert gab es diesen Cyprian, diesen Kirchenvater, mich interessiert nicht sein Leben, mich interessiert nicht, was er geglaubt hat, das ist nicht das Thema. Ja, wir schauen nicht auf die Kirchenväter und versuchen so zu leben wie die, ja, das ist nicht unser Thema. Aber ein wenig Geschichte kann uns auch schon weiterhelfen. Dieser Cyprian zitiert in seinen Schriften diesen Vers und er sagt wortwörtlich, wo geschrieben ist, diese drei sind eins. Da gibt es nur einen Vers in der Bibel, wo das drinsteht. Das ist 1. Johannes 5, 7. So, wann wurden diese ältesten Superhandschriften verfasst? 3. bis 4. Jahrhundert. Wann hat Cyprian das geschrieben? Im 2. Jahrhundert. Damals war es schon normal, dass dieser Vers in der Bibel steht. Okay? Das ist rein historisch ein Beweis für die, die es einfach nicht lassen können, ja, und ständig nur angreifen wollen, Gottes Wort kritisieren wollen und angreifen und diffamieren wollen und löschen wollen. Das war immer schon Gottes Wort. Bis diese alten, verfluchten Handschriften irgendwo vergraben worden sind. Ja, warum wurden sie denn vergraben, frage ich mich. Das kann sich jeder selber ausmalen. Hätten wir diesen Vers. Der nächste Vers, der fehlt, ist in Apostelgeschichte 8, Vers 36. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte 8, Vers 36. Wir werden jetzt nicht alle Verse behandeln, ja, aber man kann das natürlich schon, aber es wird sich jetzt zeitlich nicht ausgehen. Ich werde einfach ein paar Verse rausnehmen, die mir ins Auge gestochen sind, weil sie einfach wichtig sind. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 36 bis 38. Da geht es eben um diese Geschichte mit dem Philippus. Gott sendet den Philippus, damit er dem Kämmerer das Evangelium erklärt und dass der Kämmerer gerettet wird, weil er Gott gesucht hat. Ja, hat Gott dem Philippus gesandt, dass er ihm das Evangelium näher auslegt. Ich möchte die Geschichte gar nicht weiter lesen, ich werde einfach Vers 36 anfangen. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Nun, hört sich für mich eigentlich ganz schlüssig an. Der Kämmerer hört das Evangelium, er kommt zum Glauben, er hört das Evangelium von Jesus, entscheidet sich für den Herrn, nimmt Jesus auf, wird gerettet und dann sagt der Philippus, beziehungsweise dann sagt der Kämmerer, was hindert mich, getauft zu werden? Sagt, naja, schau her, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Es spricht nichts dagegen. Ist egal, wie alt du bist, ist egal, wie du aussiehst, ist egal, wo du wohnst. Du brauchst keinen Teich dafür, du brauchst kein Meer, kein Jordan und so weiter dafür. Ja? Du kannst auch im Badezimmer zu Hause in der Badewanne machen. Spielt keine Rolle. Hauptsache es ist Wasser. Ja? Okay, es sollte vielleicht schon Wasser sein und nicht Cola oder sonst was. Ja? Schaut so wirklich komisch aus, wenn du dich in Cola taufen lässt. Das kann man schon vielleicht irgendwie argumentieren. Ja? Es ist Wasser. Okay, es sollte Wasser sein. Aber wir schauen jetzt nicht genau, wie viel Prozent Reinheit das hat. Wir werden jetzt keine Schulung machen über 8 Wochen oder einen Monat oder und mein damaliger Elternteil hat gesagt, du musst warten bis zum Sommer.
Was?
Es ist September! Was erst bis zum Sommer? Wer weiß, ob ich bis dahin noch lebe? Okay? Und es war eine lustige Geschichte. Ich habe ihm dann gesagt, okay, hast du was dagegen, wenn ich mich woanders taufen lasse? Auf einmal hat er seinen Kalender rausgenommen und gesagt, okay, wir haben 2 Wochen haben wir eine Gelegenheit. Und dann sage ich so, muss ich einen Taufkurs besuchen? Na, musst du jetzt auch nicht, wir machen einfach einen einzigen Termin. Ja. Okay, dann habe ich mir angetan, dann hat er mir erklärt, wie man unter Wasser geht. Und er ist dann aufgestanden, ist dann neben mir gestanden, hat dann meine Hand genommen, sagt, Andi, so werden wir das machen, schau, wir simulieren das jetzt. Wir gehen jetzt unter Wasser und wieder rauf. Ich musste mich auch ducken. Ja. Okay, das wusste ich natürlich nicht, wie das geht. Ja, ich wusste nicht, wie man unter Wasser geht, deswegen hat er mir das erklären müssen. Das ist ein Tauchkurs, nicht? Wortwörtlich. Ich meine, es hat 1 Stunde gedauert, bis er mir das erklären konnte. Liebe Geschwister, das ist nicht schwierig, das zu verstehen, wie man unter Wasser geht. Es ist nicht schwierig. Man braucht dafür kein Studium. Er wollte mich nicht taufen, ich habe ihn dann gezwungen. Ist auch nicht gerade so vorbildlich, aber was hätte ich tun sollen? Ich habe einfach höflich gefragt, kann ich in die andere Gemeinde gehen, vielleicht mich taufen lassen? Und dann hat er eingeschlagen. Amen. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er Gott gehorsam ist, indem er mich tauft. Und ich selber wurde auch getauft. Wir beide haben profitiert, oder? Aber es war jetzt nicht das Thema, sondern er sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Aber in den neuen Bibelübersetzungen fehlt dieser Vers komplett. Da gibt es keine Voraussetzung für die Taufe. Also Vers 37 ist ausgelassen und da steht dann meist in neuen Übersetzungen ein Sterndal, Fußzeile. Dieser Vers existiert nicht in den ältesten Handschriften. Und er steht auch gar nicht im Text. Das hat mich schockiert. Ich selber habe damals, als ich nicht gerettet war, auch die Elberfelder Bibel verwendet. Ist mir nicht aufgefallen, dass das überhaupt fehlt und dass das überhaupt irgendwas ist. Ich dachte mir, ja, wird schon passen, wird schon richtig sein. Aber irgendwann habe ich es dann verstanden, dass das nicht normal ist, durch eine Predigt. Ja? Manchmal ist eine Predigt darüber notwendig, damit du darauf aufmerksam wirst, hey, was halte ich da eigentlich in meinen Händen? Ist das wirklich Gottes Wort? Ja, wenn ja, wieso fehlen dann 17 Verse? Wieso darf man sich dann einfach taufen lassen? Nicht? Dieser Vers, wenn du glaubst, ist es erlaubt, fehlt. Er antwortet, ich sprach, Jesus Christus, Sohn Gottes, fehlt. Sondern in diesen neuen Übersetzungen heißt es, und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide ins Wasser hinab und Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Ohne Voraussetzung. Hört sich für mich irgendwie nach Katholizismus an. Ja, vielleicht bin ich einfach zu sehr gebrieft von den Katholiken, weil ich als Katholik aufgewachsen bin. Deswegen verbinde ich immer alles mit diesen komischen Priestern in Kleidergewand. Ja. Aber die haben dort auch keine Voraussetzung. Ja. Die schmeißen auch das Baby ins Wasser und dann holen sie es wieder raus. Wo ist der Unterschied? Ohne Voraussetzung, ohne Glaube. Aber das ist eigentlich der Beweis, dass Babys nicht getauft werden sollen. Babys brauchen nicht zu glauben, um in den Himmel zu kommen. Sie haben im Endeffekt keine Schuld. Ja, was haben sie denn gesündigt? Haben sie gelogen? Haben sie gestohlen? Und so lustigerweise argumentieren sie dann die Taufe mit dem Augustin, mit diesem Heiligen. Aber der Augustinus hat gesagt, dass die Babys getauft werden sollen, weil sie zu viel weinen und gierig sind nach Milch. Hört sich komisch an, es steht in seinen Bekenntnissen sozusagen. Das ist so ein kleines gelbes Reklambuch. Ja. Krank. Als ich das gelesen habe, dachte ich, was ist das für ein Mensch? Wieso sagt er solche Dinge? Nur wenn ein Baby die ganze Zeit weint, weil es trinken will, ist es auf einmal ein Sünder? Wenn man weint? Das ist krank. Aber, liebe Geschwister, diesen Vers braucht es halt manchmal, um Katholiken zu überführen. Aber die neue Übersetzung haben diesen Vers gar nicht. Ja? Ich meine, es kommt natürlich ganz klar raus, auch in anderen Bibelstellen, dass wir einen Glauben brauchen zur Taufe. Aber hier ist es ganz glasklar. Ja? Und wir können den Vers auch verwenden. Okay, jetzt werden einige sagen, eben diese Bibelkritiker, diese falschen Propheten, würden dann sagen, naja, er fehlt in den ältesten Handschriften, wir finden den dort nicht. Also muss er falsch sein. Okay, also erstens einmal, er stimmt mit der restlichen Lehre überein. Zweitens, wenn ich den Vers lese, dann stimmt er mit dem Zeugnis überein, das uns der Heilige Geist gegeben hat. Aber für die, die wieder den Maulgestopf bekommen haben wollen, habe ich die Referenz rausgesucht, 160 nach Christus, bezeugt von Irenäus. Wie gesagt, wir müssen jetzt die Namen, wir müssen uns mit diesen Leuten überhaupt nicht auseinandersetzen. Es gibt diese Bücher, die kann man sich kaufen oder nicht. Ich habe es im Online nachgeschaut. Jeder kann das nachgoogeln, jeder kann das herausfinden und recherchieren. 160 circa nach Christus hat er diesen Vers zitiert Und er sagt, ich zitiere den Irenäus, und gleich nach seiner Frage wegen der Taufe antwortete der Kämmerer: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Hört sich für mich an nach Apostelgeschichte 8, 36 bis 7, 38. Also den gab es damals schon, den Vers. Wo bleibt da noch Raum zur Diskussion? Was ist mit diesen komischen, verflixten Bibelkritikern los? Haben die das nicht nachgeschaut? Ja? Ich meine, ich habe kein Theologiestudium und komme drauf. Was ist mit denen los? Was lernen die dort die ganze Zeit? Also ein Bruder im Herrn hat mir mal gesagt, das Erste, was man dort im evangelischen Theologiestudium lernt, ist, dass es Gott nicht gibt und wir versuchen jetzt durch die Bibel zu beweisen, dass es Gott gibt. Das wurde dort gesagt, in Wien. Weißt du, wie es in Deutschland ist? Ich hoffe nicht gleich. Ja. Weil ein Theologiestudium so zu beginnen, dass man sagt, gehen wir mal davon aus, dass es Gott nicht gibt. Wie können wir jetzt beweisen, dass es ihn gibt? Vielleicht hätte der Philosophie studieren sollen oder lehren sollen und nicht Theologie. Weil eigentlich anzuzweifeln, dass es Gott gibt, hat im Theologiestudium nichts verloren. Okay? Ich kann nicht da vorne stehen und Theologie beibringen und lehren und dann komme ich mit so einer dummen These daher. Okay? Das kannst du nicht machen als Theologe, als Leiter, als Geistlicher, okay? der Menschen etwas beibringen will. Du erschütterst ihren Glauben damit. Die Leute gehen dann raus aus der Vorlesung, so wie der Bruder, den ich kenne, und der ist erschüttert. Was will der? Wieso will er mir erklären, dass es Gott nicht gibt und dann versuchen, ihn zu beweisen? Wie? Gott gibt es. Schau dir die Natur an, du brauchst nicht zu beweisen. Das ist schon ein Zeugnis, ein Beweis. Das ist doch noch alles. Ja? Du brauchst keine Wissenschaft dafür. Aber dieser Vers ist offensichtlich drinnen. Einen mache ich noch und dann lasse ich es mit diesen Referenzen. Matthäus 17, 21, das ist einer meiner Lieblingsverse, weil sie einfach so viel Diskussion sorgen. Ja, Matthäus 17, 21. Matthäus 17, 21, aber dieser Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und dann diskutiert man ernsthaft darüber, steht da jetzt Fasten oder steht nicht Fasten oder wieso steht da Fasten überhaupt? Hat das Jesus wirklich gesagt? Na, ich habe eine Handschrift rausgegraben, wo es nicht steht. Die muss richtig sein. Die 5000 anderen sind egal. Die ist richtig, weil sie alt ist. Okay? Und liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht Sorgen zu machen. Das Wort Gottes ist heute bewahrt. Ja, Gott hat es nicht verloren gehen lassen und es steht durch Gebet und Fasten. Weil es sagt doch, diese Art, es gibt auch andere Arten, die fahren vielleicht nur durch Gebet aus. Aber diese Art, diese spezielle Art, die sie nicht austreiben konnten, die geht eben durch Gebet und Fasten. Ja? Deswegen macht das Sinn auch für sich total Sinn. Abgesehen davon, diesen Vers gab es immer schon. Und zwar im 3. Jahrhundert von Origenes. Und da zitiere ich ihn wieder, er sagt, aber lasst uns auch dieses betrachten, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten, damit wir jederzeit, wenn jemand Heilung benötigt, wir keine Fragen stellen, auch nicht mit uns, dem unreinen Geist reden, als würde er uns hören, jedoch uns aufs Beten und aufs Fasten konzentrieren kann, erfolgreich sein, für den Besessenen zu beten und durch unser Fasten den unreinen Geist auszutreiben. Okay, jetzt abgesehen von der theologischen Richtung von diesem Komiker, ja, von dem Origenes, interessiert mich eh nicht. Ja. Aber er zitiert diesen Vers und erklärt ganz klar, er hat seine Bibel liegen im 3. Jahrhundert, offen scheinbar, in Latein von mir aus, da drinnen steht Gebet und Fasten und er diskutiert diesen Vers mit den falschen Lehrern der damaligen, seinen Gegnern. Okay? Das heißt, dieser Vers ist klar in der Bibel bezeugt, vor dem 4. Jahrhundert. Vor diesen ältesten Superhandschriften, die man erst vor 100 Jahren ausgegraben hat. Aber wie ich schon gesagt habe am Anfang, diese fehlenden Verse sind nur die Spitze des Eisbergs. Weil es gibt zig inhaltliche Fehler in diesen neuen Bibelübersetzungen. Also angenommen, es fehlen nur die Verse. Schlimm genug, es ist nicht mehr Gottes Wort, du kannst es wegschmeißen. Aber wenn das nicht ausreicht, dann habe ich noch einige Punkte, die ich hier nennen möchte, auch für uns, wenn wir draußen sind. Wenn jemand meint, jetzt unbedingt seine Elberfelder rauszubringen und zu sagen, aber schau, das sind die ältesten Handschriften, da sind keine Fehler drinnen und diese Verse erklärt es irgendwie, obwohl er keine Erklärung hat eigentlich. Weil nach diesen Zitaten gibt es keine Erklärung mehr. Gibt es aber inhaltliche Fehler in allen Nestle-Aland-Bibeln? Und mit Nestle-Aland meine ich, wie gesagt, diese ältesten, guten, besseren Handschriften, die sie gefunden haben. Lasst uns mal in die Basisbibel hineinschauen. Schlagt bitte eure Basisbibeln auf, mein Scherz. Wir wollen ja keine Zucht vom Herrn, oder? Okay. Es ist gar nicht so schwer herauszufinden, dass es eigentlich ein vollkommener Unfug ist, was da drinnen steht. Ja? Dass es absolut teuflisch inspiriert ist. Matthäus Kapitel 1, Vers 1. Möge jemand diesen Vers kurz laut vorlesen. Ich habe gerade leider nicht in der Schlachter. Irgendwer, der den Vers laut vorliest.
Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.
Amen. Geschlechtsregister Jesu Christi. Amen. Ist auch das, was nachher aufgezählt wird, nicht? Basisbibel, Matthäus 1,1. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Aha, okay, ja, ganz genau. Ursprung von Jesus. Ich weiß nicht, ob die wissen, was Ursprung bedeutet, aber scheinbar haben die nicht einmal Deutsch gelernt. Ja. Also, wieso haben sie nicht gleich hineingeschrieben, Jesus ist ein erschaffener Engel? Hätten sie auch hineinschreiben können. Dann wäre es zumindest offensichtlich. Also, er Ursprung bedeutet, er hat einen Anfang. Er ist ein Geschöpf. Ein Ursprung bedeutet, er hat... Ihr könnt das im Google natürlich nachschauen. Ich habe das jetzt nicht rauskopiert. Ich habe zu Hause noch nachgeschaut, was Ursprung bedeutet, weil ich mir einfach verblüfft eigentlich. Ursprung, wieso Ursprung? Ja? Und Ursprung bedeutet, dass er einfach einen Anfang hatte. Er ist ein Geschöpf. Okay? Ich meine, im ersten Vers des Neuen Testaments, der erste Fehler schon drinnen, der essentielle Kardinalfehler. Da geht es nicht mehr weiter. Dann lese ich nicht mehr weiter. Dann mache ich das Buch wieder zu und gebe es zurück, diesen Bibelladen, und nehme mein Geld zurück, ja, und kaufe mir eine bessere Bibel. Ich meine, dass Jesus keinen Ursprung hat, ist doch offensichtlich, er ist Gott. Also in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und später in Vers 14, das Wort wurde Fleisch und weilte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, das Herrlichkeit des eingeborenen Vater. Das Wort wurde Fleisch, das Wort war Gott. Gibt es noch eine Diskussion? Jesus ist Gott? Okay. Hat Gott einen Anfang? Hat Gott einen Ursprung? In der Basisbibel schon. Das könnten Sie vielleicht den Zeugen Jehovas verkaufen. Die könnten gute Kunden werden, wenn sie das lesen und sagen, endlich! Die Zeugen Jehovas, nicht, wenn du ihnen das schenkst, endlich gibt es jemanden, der es verstanden hat, der Ursprung schreibt. Ja! Die würden sich freuen, ja, wenn sie zu Weihnachten sowas bekommen. Aber die feiern kein Weihnachten, gell? Ich meine, es ist so offensichtlich, im ersten Buch der Bibel, im ersten Vers, dieser Fehler, der ist nicht zu übersehen, außer man liest schnell drüber, ja. Aber dann kommen noch ein paar Zickfehler nachher. Das heißt, die kommen ja noch. Ja? Sagen wir, jemand ist müde gewesen, hat sich gerade bekehrt auf der Straße, hat eine Basisbibel gekauft, kommt nach Hause, liest schnell drüber, der erste Kapitel hat Ursprung einfach übersehen. Kann passieren. War vielleicht müde. Kein Problem. Kommt er zum Buch Markus. Markus Kapitel 1, wieder das erste Kapitel. Nicht? Scheinbar ist immer im ersten Kapitel irgendwas. Markus Kapitel 1, Vers 2. Das habe ich jetzt hier zitiert. Ich lese aus der Basisbibel. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Okay, als Unkundiger wirst du wahrscheinlich das wieder schlucken, aber wir wissen eigentlich, wenn wir das nachschauen, oder vielleicht ist er wirklich interessiert, vielleicht sagt er, ich schaue mal dieses Zitat nach. Ich schaue mal in Jesaja, ich suche und suche. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Ich kann es nicht finden. Wieso steht denn Jesaja eigentlich? Es müsste doch in Jesaja stehen. Und dann kommt er drauf, im Moment einmal, eigentlich, dieser Vers steht gar nicht in Jesaja, der steht in Malachi 1, 3, Vers 1. In Malachi 3, Vers 1 steht nämlich, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Das ist 1:1, was in Markus Kapitel 1, Vers 2 steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Malachi Kapitel 3, Vers 1. Der zweite Teil, Vers 3, steht schon in Jesaja. Aber beide stehen nicht in Jesaja. Das heißt, eine Stimme ruft in der Wüste, ja, da steht schon in Jesaja. Aber der erste Teil, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten, steht nicht in Jesaja. Dieses Zitat ist von Malachi 3, Vers 1. Und dann wird er vielleicht stutzig und sagen, wieso sagt dann der Prophet, wieso sagt er hier, es ist im Propheten Jesaja? Und zitiert dann falsch eigentlich. Wir müssen eigentlich sagen, in Malachi und Jesaja. Dann wird es wieder stimmen. Das ist ein inhaltlicher Fehler. Also entweder Markus hat es nicht, der Schreiber hat es nicht verstanden. Vielleicht hat Markus sich gedacht, ich schreibe einfach im Schlafen, ja, und hat zufällig Jesaja erwischt. Aber das glaube ich nicht. Markus hat sich nicht getäuscht. Er war vom Heiligen Geist inspiriert und hat die Worte Gottes niedergeschrieben. Das Wort Gottes hat keine Fehler. Aber das hier ist ein offensichtlicher Fehler. Das ist ein ganz klarer Fehler im Nestle-Aland-Text. Und da wird auch klar, ja, dass die Schreiber dieser alten Handschriften verdorben waren. Also die haben mit Gottes Wort gespielt. Und sie haben einige Fehler eingebaut, ja, die ganz klar sind. 17 Verse haben sie entfernt. Und außerdem, das ist ein essentieller inhaltlicher Fehler, wie steht es in Wirklichkeit? Wie steht es in der richtigen Bibel? Es steht nicht im Buch des Propheten Jesaja, sondern es steht, wie in den Propheten geschrieben steht. Das ist kein Widerspruch, weil Propheten ist Plural. Da sind mindestens zwei damit gemeint. Na, wer sind denn damit gemeint? Jesaja für den, Maleachi 3,1 für den ersten Teil des Verses und dann der Jesaja für den zweiten Teil des Verses. Das ist kein Widerspruch. Das heißt, die Schlachter 2000, die richtigen Handschriften verwendet, hat den Vers natürlich korrekt, weil es die richtigen Handschriften sind. Schauen wir mal in die Gute-Nachricht-Bibel hinein. Da erwartet man sich, dass da gute Nachrichten drin sind, oder? Gute-Nachricht-Bibel. Matthäus Kapitel 5. Ich lese es vor, ihr müsst es nicht aufschlagen. Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Da steht in der Gute-Nachricht-Bibel: Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Okay? Das heißt, eigentlich darf ich nie zornig sein. Weil wenn ich zornig bin gegen meinen Bruder oder meine Schwester, gehöre ich vor Gericht. Vorbei. Keine Widerrede. Das Problem ist aber dabei, dass es ein direkter Widerspruch ist zum Epheserbrief Kapitel 4, Vers 26. Weil Paulus sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter eurem Zorn. Das heißt, der Paulus lehrt eigentlich durch den Heiligen Geist inspiriert, hey, wenn ihr zürnt, ist okay, kann vorkommen, aber sündigt trotzdem nicht. Das heißt, zornig zu sein per se ist nicht unbedingt eine Sünde. Es kann sündhaft sein. Es kann sein, dass mein Zorn mich dazu bringt, böse Dinge zu vollbringen. Es kann sein, dass mein Zorn sündhafte Begründungen hat. Vielleicht werde ich zornig, weil ich einfach zornig, ein zorniger Mensch bin. Dann ist Zorn Sünde. Man sollte sich unter Kontrolle haben und nüchtern sein und dich selber zügeln, sagt der Paulus, und nicht ständig zornig sein. Aber wenn Zorn nicht sündhaft ist, auch unter heiligen Zorn bekannt, wenn zum Beispiel eine große Sünde passiert in der Gemeinde, wenn zum Beispiel ein großes Unglück passiert, ja, irgendeiner von den Sodomern kommt, ja, und raubt ein Kind zum Beispiel, okay, dann werden wir zornig sein. Dann werden wir diesen innerlichen Zorn verspüren und ja, dann werden wir einfach nicht uns freuen darüber, dass irgendwelche pädophile Kinder rauben, oder? Das ist ein heiliger Zorn. Oder wenn zum Beispiel die Gemeinde ausgeraubt wird, hatten wir schon, oder? Dann werden wir uns nicht freuen darüber. Wir werden schon zornig sein und wenig sagen, ach, wieso tun die das eigentlich? Was haben die in ihren Hirnen eigentlich drinnen? Aber wir werden nicht sündigen. Wir werden jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir werden jetzt für immer zornig sein, wir machen einen Anschlag, so wie die Terroristen, ja, wie die Islamisten. Das machen wir nicht. Okay? Wir werden zornig sein für die gute Sache. Wir werden aber nicht sagen, wir gehen jetzt jeden Tag schlafen und haben Zorn. Das machen wir nicht. Ja, wir sind anständige Männer Gottes und Frauen natürlich Gottes und wir haben uns unter Kontrolle. Hoffentlich. Und wenn du das nicht unter Kontrolle hast, dann solltest du es in Ordnung bringen mit dem Herrn. Das heißt, auf was ich hinaus wollte, ist das. Zürnen an sich ist jetzt nicht unbedingt eine Sünde, aber in der guten Nachricht Bibel steht eigentlich, wenn du zürnst, ist schon vorbei. Du bist schon vor Gericht. Ende der Diskussion. Das ist ein Widerspruch. Ja. Weil wie kann Zorn eigentlich nicht immer eine Sünde sein, aber ich bin sowieso vor Gericht. Ja. Und natürlich in den richtigen Handschriften kommt noch ein Wort dazu, oder zwei Wörter, ja, die eigentlich dazu gehören, weil sonst stimmt das einfach inhaltlich nicht. Matthäus 5, 22 in der richtigen Bibel. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Das heißt, es braucht immer eine Ursache und dann muss es nicht Sünde sein. Weil wie ich schon gesagt habe, wenn die Ursache Gerechtigkeit ist, wenn die Ursache lauter ist, dann ist es keine Sünde. Trotzdem sollen wir es nicht zur Sünde machen werden, indem wir dann fleischlich agieren, indem wir dann die Dinge in die Hand nehmen und selber dann sozusagen für die Sache einstehen. Sondern wir sollen uns beruhigen. Zornig sein ist okay, aber beruhige dich wieder. Morgen ist ein neuer Tag, die Gnaden des Herrn sind neu jeden Morgen und dann geht es schon weiter. Ja, hab dich unter Kontrolle. Aber in der Guten Nachricht Bibel, in der Basisbibel, in der Elberfelder 2006, in der Brockhaus, Dort ist es nicht einmal erlaubt, zornig zu sein. Ist das überhaupt normal? Da musst du durchs Leben gehen die ganze Zeit und du darfst ja nicht zürnen, auch wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ich finde das nicht normal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war schon oft zornig für gute Dinge. Also, beziehungsweise wenn schlechte Dinge passieren, ist man halt einfach aufgebracht. Das ist ja normal. Also ein weiterer inhaltlicher Fehler ohne Ursache fehlt. Matthäus 15,8, das geht weiter. Neue Genfer Übersetzung. Das ist die Übersetzung, auf die viele setzen, viele evangelikale Gemeinden setzen. Sagen, okay, Basisbibel, Hoffnung für alle, können wir lassen. Aber wir haben die neue Genfer Übersetzung. Was sagst du, was hast du gegen Genf eigentlich, Bruder Andi? Ich habe nichts gegen Genf. Ich war auch schon mal dort. Wir waren dort zu Besuch. Oder war das Genf, oder? Genf. Das Genf, genau. Wir haben dort Brüder auch, die wir getroffen haben. Ist eine schöne Stadt. Es gibt halt nur Brezel dort, aber das muss man sich halt eben aneignen. Ja. Oder was waren das? Nicht Brezel, oder irgendeine Süßigkeit. So Kipferl, glaube ich, waren es. Es gab dort noch Kipferl, ist eine schweizerische Art. Ja. Ich meine, hat auch geschmeckt. Ja. Aber, liebe Geschwister, wir lieben die Genfer. Wir wollen, dass die Genfer auch umkehren und zum Herrn kommen. Aber ihre Genfer-Übersetzung brauchen wir nicht dazu. Okay? Weiß ich. Wieso sie Genfer, wurde sie überhaupt dort übersetzt? Ich kann es nicht sagen, muss ich jetzt nachschauen, aber es hört sich so an, ja, neue Genfer Übersetzung. In Kapitel 15, Vers 8, Matthäus 15, Vers 8, da sagt die Genfer Übersetzung, ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Da kommt man vielleicht nicht ganz drauf, was fehlt, ja, wenn man es zum ersten Mal liest. Aber man könnte ja sagen, man schlagt einfach nach und schaut, was im Alten Testament steht. Dann prüfen wir das einmal nach, ob hier Jesus richtig zitiert. Jesaja 29,13 steht das im Alten Testament. Ich lese es einfach vor. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Jetzt vergleichen wir einfach diese zwei Sätze miteinander. In der Genfer Übersetzung sagt er, dieses Volk ehrt nicht mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit fern von mir. Im Alten Testament steht aber, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt. Okay, es fehlt also dieses Mund mir naht. Jetzt könnte man natürlich sagen, inhaltlich gesehen gibt es keinen Unterschied. Ja, aber es sind drei Worte weniger. Ist das was wert heutzutage in der Bibel? Oder können wir einfach sagen, streifen wir einfach die letzten drei Worte aus Offenbarung raus. Egal. Ja, stört doch eh keinen. Kommt eh niemand so weit beim Lesen, oder? Die meisten Christen da draußen schaffen es eh nicht bis Offenbarung. Das wird keiner merken. Streich es einfach raus. Würden wir so handeln? Oder streichen wir einfach die ganzen Geschlechtsregister raus aus dem Alten Testament? Wer braucht das schon? Wer braucht diese ganzen Namen? Die machen eh nur müde, wenn du sie liest. Ja? Streich es einfach raus. Egal. Würden wir so eine Einstellung haben gegenüber Gottes Wort? Wieso dann bei diesem Vers? Okay? Ich meine, offensichtlich zitiert hier Jesus falsch. Also er zitiert hier, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Aber eigentlich müsste er zitieren, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt. Also dass es Mund mir naht, fehlt. Okay? Und in unserer Bibel natürlich ist es richtig drinnen, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Offensichtlich, Jesus zitiert richtig. Und dazu gibt es sehr viele Beispiele, wo Jesus einfach Worte dann auslässt aus dem Alten Testament. Du kannst sie auch gerne selber dann noch nachkontrollieren, aber in den richtigen Handschriften ist es richtig drinnen. Aber in den falschen Handschriften ist es falsch drinnen. Noch ein weiteres Beispiel, Matthäus 27, 33. Das hat mir auch ein bisschen aus den Socken gehauen. Ja. Matthäus 27, Vers 33. Basisbibel, aber auch NGÜ und alle anderen auch, ja. Matthäus 27, Vers 33. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Okay, das ist natürlich wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Und zwar konkret aus Psalm 69, Vers 22, das lese ich euch einfach vor. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Okay. In der Basisbibel steht, sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Im Alten Testament steht, es war Galle und Essig. Das ist ein großer Unterschied. Das ist nicht dasselbe. Und in der richtigen Bibel steht es natürlich richtig drinnen. Da steht nämlich, Es gab ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Das ist der richtige Text, Schlachter 2000. Das andere, die Basisbibel, die Genfer Übersetzung, die Gute-Nachricht-Bibel, haben ihn alle falsch. Warum? Weil das Wort Wein in diesen falschen Handschriften drinnen steht. Es steht dort nicht Essig drinnen. Also, seht ihr, was ich meine, wo die Reise geht? Man kann nicht einfach sich hinsetzen und sich nehmen, was in einem gerade passt. Und sagen, okay, aber die ältesten Handschriften und egal, was in den ältesten Handschriften drinnen steht, Gott hat uns doch einen Verstand gegeben, Gott hat uns seinen Geist gegeben, dass wir die Dinge prüfen. Und bei diesen Dingen ist kein links oder rechts. Wir machen bei keinem Wort einen Kompromiss, wenn es um Gottes Wort geht. Und es macht einen Unterschied, ob er Wein getrunken hat oder ob er Essig bekommen hat. Okay, das macht einen großen Unterschied für uns. Ja? Weil jedes Wort für uns einen Unterschied macht. Ein letztes Beispiel nenne ich noch und dann lasse ich es auch sein. Ich meine, es gibt, wie gesagt, bis zu 8000 Unterschiede. Ja, ich habe es nicht alle nachgezählt. Es gibt auch eine Liste mit 300 Unterschieden, essentiellen Unterschieden. Und wenn du möchtest, ich kann dir das gerne nachher dann schicken, dann kannst du das auch alles nachprüfen, was ich hier erzähle. Aber ein Beispiel mache ich noch mit euch gemeinsam. Markus Kapitel 10, schlagt es bitte mit mir auf. Markus Kapitel 10. Und dann wird es ein bisschen bremselig, weil dann gibt's wirklich keinen Raum mehr für Diskussion, gar nichts. Ja? Sowieso vorher auch schon nicht. Also ich meine, wir machen bei keinem Vers einen Kompromiss. Aber Markus Kapitel 10 bringt es noch einmal richtig auf den Punkt. Markus Kapitel 10, Elberfelder Bibel. 10, Vers 24, Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Punkt. Okay. Jemand, der das liest und gerettet ist und liest, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen, wird sich denken, Moment mal, ich dachte, ich bin schon drin. Ich dachte, ich bin schon gerettet. Wieso ist es jetzt auf einmal schwer, dort hineinzukommen? Ja? Und der Herr Jesus redet mit diesem einen, der reich ist, ja, und eigentlich sagt er was anderes. Er sagt eigentlich, wie schwer ist es, dass jemand, der sein Vertrauen auf Reichtum setzt, ins Reich Gottes zu kommen. Das ist schon ein großer Unterschied, ob ich mein Vertrauen in Reichtum setze und dann ist es schwer, ins Reich Gottes zu kommen, oder ob es einfach normalerweise schwer ist. Ob es einfach keinen Unterschied macht. Egal, wer du bist, was du machst, es ist egal, es ist immer schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Ja, was heißt, es ist schwer? Das heißt, ich muss mich anstrengen. Weil wenn es nicht leicht ist, dann muss ich die Arbeit machen. Okay, was heißt es, wenn ich die Arbeit machen muss? Dann heißt das Werksgerechtigkeit. Dann heißt es, ich muss doch etwas tun, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Und spätestens da haben wir das falsche Evangelium schwarz auf weiß. Es ist nicht schwer, ins Reich Gottes hineinzukommen. Aber in dieser neuen Bibel, mein Elberfelder ist eine ältere Bibel eigentlich, da steht es auch so drinnen, es ist schwer, ins Reich Gottes hineinzukommen. Und ich glaube, das ist einer der einfachsten Verse, die man dann Leuten zeigen kann, die tatsächlich gerettet sind. Hey, siehst du das? Hier steht, es ist schwer hineinzukommen. Was sagst du dazu? Glaubst du das wirklich? Wenn er gerettet ist, würde ich sagen, eigentlich nicht, weil eigentlich bin ich ganz ziemlich einfach gerettet worden. Ich habe einfach nur Jesus vertraut. Das war's. Und da ist es aber Zeit, wenn du das verstanden hast, wenn du das gehört hast, diese Bibel endgültig, ich sag's einfach, so wie es ist, zu vernichten. Ich liebe dieses Wort. Okay, wegzuschmeißen. Ja, hau's weg, schmeiß es weg. Es bringt dir nichts. Nun, die Bibel sagt ganz klar, es ist eine Gnadengabe, nicht? Also Epheser 2,8, es ist nicht aus Werken. Also, wie gesagt, ihr müsst nicht darauf eingehen, ich möchte jetzt nicht das ganze Evangelium nochmal predigen hier. Aber wir haben jetzt viele Beispiele gesehen, wo einfach Verse verändert wurden, wo inhaltliche Fehler eingebaut sind. Und es wird immer schlimmer, ich sage es nur dazu, ja? Der komplette Markus-Schluss, Markus 16, Vers 9 bis 20, fehlt in diesen ältesten Handschriften komplett. Markus, die ganze Auferstehung ist nicht passiert im Markus-Evangelium. Ja? Und die Geschichte mit der Ehebrecherin, die ist auch nicht passiert. Die gibt es nicht. Ja? Johannes-Evangelium Kapitel 7, Vers 53 bis 8, Kapitel 8, Vers 11, fehlt komplett in diesen alten Handschriften. Nun, jetzt werden aber einige daherkommen und sagen, aber sie stehen trotzdem in der Elberfelder. Sie stehen trotzdem in der Basisbibel drinnen. Wie kannst du dann sagen, sie fehlen? Naja, in vielen Bibeln steht aber in der Fußzeile, dass diese eigentlich nicht in den ältesten Handschriften vorhanden sind. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wieso schmeißen sie den Markusschluss nicht raus? Na, erstens einmal, dann gibt es keine Auferstehung. Das ist ein Problem für die. Wenn die den rausschmeißen würden, würden sofort die Leute sagen, das kann nicht ganz richtig sein. Der muss doch auferstanden sein, nicht? Wir glauben doch an die Auferstehung. Wo ist die Auferstehung? Deswegen haben sie sich entschieden, ihn nicht zu streichen in ihren Handschriften. Sie haben ihn trotzdem dazu genommen, aber sie schreiben ihn in doppelte Klammern im Griechischen. Okay? Und schreiben dann in der Fußzeile, diese Verse sind nicht ausreichend bezeugt. Und die Bibelübersetzer, die sind sich dessen bewusst. Denn die schauen dann bei diesen Stellen nach, doppelte Klammer, was soll ich jetzt tun? Soll ich den jetzt reinnehmen oder nicht? Wenn ich ihn nicht reinnehme, dann wird sie nicht verkauft, weil dann kauft das niemand mehr. Wenn ich sie aber reinnehme, dann könnte ich sie noch fast verkaufen. Okay? Was dummer? Naja, dem Geld nachlaufen, wie die Welt. Nicht? Die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen. Okay? Und dann sagen sie, wir hauen ihn lieber rein, weil sonst ist es vorbei mit unserem Geschäft, mit unserem Bible Works Übersetzung, wo wir dann irgendwelche Sachen auswählen können. Ja, das will ich aus, das will ich aus. Bei Johannes 7, Vers 53 bis 8, Vers 11, da können sie nicht links oder rechts, weil dann kauft es keiner mehr. Bei Markus genauso wenig. Das sind eigentlich Heuchler im Endeffekt. Ja? Was machen die da die ganze Zeit in ihren Kammern? Was machen die? Die gehen dann in den Keller rein, machen Bible Works auf, ja, und schauen sich, ich habe schon 100 Bibelübersetzungen vor mir, ich will eine neue schreiben, weil ich auch was verkaufen will, weil ich will, dass die Menschen meinen Namen nennen, drücken dann irgendwelche Tasten zusammen und bei dem sind sie Heuchler und reden den Menschen nicht ins Gesicht, was sie eigentlich wirklich denken. Ja, sie hauen das hinein, was sie lesen wollen. Ja, das ist ein Verkauf, das ist ein Geschäft. Heutzutage sind Bibelübersetzungen einfach nur ein Geschäft. Okay? Du kannst es vergessen. Jede Bibel, die heutzutage neu rauskommt, du brauchst sie gar nicht anschauen. Du brauchst gar nicht hineinblättern. Wir wissen schon, was das ist. Wir brauchen das nicht. Die Sprachen werden nicht gelernt. Es werden nicht Jahre investiert darin, dass man die Sprachen lernt, um es auch richtig zu übersetzen. Nein, es ist einfach nur ein Geschäft. Ja? Das sind eben essentielle Punkte, die ich gedacht habe, dass sie wichtig sind, dass wir sie auch kennen als Gemeinde. Und wenn du eine Bibelübersetzung verwendest, dann solltest du auf jeden Fall sie prüfen. Das geht auch an die Kinder. Ja? Ich spreche jetzt bewusst die Kinder an, weil vielleicht kriegen die Kinder auch mal ein Geschenk, eine Bibel geschenkt in der Schule oder sonst etwas von der katholischen Kirche. Die kommen dann wahrscheinlich hinein, nicht der Priester mit seinem Hut kommt dann hinein, oder? Und dann hat er gesagt, heute gibt es eine Bibelübersetzung für euch. Ja, bitteschön, nehmt sie. Liebe Kinder, da müsst ihr aufpassen. Wenn schon ein komischer Nikolaus da hineinkommt mit dem Hut und euch eine Bibel anbietet, dann wird es gefährlich. Okay? Wer weiß, was der von euch will in Wirklichkeit. Jetzt nehmt ihr die Bibel und ihr müsst es genauso prüfen. Hey, was steht in Matthäus Kapitel 1? Steht da jetzt ein Ursprung oder steht da jetzt irgendwie erschaffen oder sonst? Oder was steht in 1. Johannes 5, 7? Filter wäre es überhaupt. Deswegen ist es auch wichtig für Kinder, für euch Kinder, wenn ihr sowas bekommt, so eine Bibel, nicht gleich zu sagen, ja, das ist die Beste, wie ich habe ein Geschenk bekommen, das muss von Gott sein, sondern prüfet alles, das Gute behaltet. Okay? Und damit möchte ich auch gerne abschließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, dass es perfekt ist, dass es ohne Fehler ist, Herr. Und ich danke dir, dass es bewahrt wurde und nicht erst vor 100 Jahren entdeckt wurde. Und ich möchte dir das auch anbefehlen, dass wir da ganz aufmerksam sind, wenn irgendwer mit einer anderen Bibel daherkommt und irgendwas argumentieren möchte, Herr, dass wir nicht debattieren oder sonst etwas, sondern einfach ihm zeigen, dass er eine falsche Bibel hat und dass wir auch dein Wort respektieren und dass wir dein Wort hochhalten in unseren Herzen und dass wir nicht nach links und rechts davon weichen, Herr. Und dann, nur dann, Herr, wirst du uns auch segnen und wir wissen das und wir möchten dir das alles anbefehlen. Im Namen Jesu. Amen.